Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Es hört sich irgendwie an wie, weiß ich nicht, Netflix ist ja gar nicht. Also wir machen einen Podcast, der Super Impact Podcast und das ganze Thema jetzt neu zusammengewürfelt zwischen Timo und mir. Ich bin Matti und freue mich, euch alle begrüßen zu können und zu dürfen. Und ganz besonders freue ich mich über meinen heutigen Gast, Thorsten Freise, der COO von Saxovendis. Hallo Thorsten.
Ja, hallo, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir sitzen hier in Berlin und live zusammen, was mich immer sehr freut, weil es irgendwie nochmal anders ist, als wenn man das nur online macht, was ja auch geht, aber irgendwie finde ich das persönlich nochmal schöner. Und wir wollen uns einmal über dich unterhalten, aber auch über Saxovend. Ich habe jetzt, wie das immer so ist, man guckt ja zunächst mal im Internet, wenn man jemanden noch nicht so persönlich kennt. Und da bin ich dann über LinkedIn, über dein Profil gekommen und habe schon gesehen, da ist eine sehr lange Vita. Also du hast jetzt ganz, ganz viele Sachen gemacht. Und da gibt es auch unterschiedliche Titel. Also es gibt dann den CEO auch für eine Saxovend-Unternehmung. Und diese Chief Operating Officer ist es dann, das zweite O. Genau, erzähl ganz kurz, wie Saxovend aufgebaut ist und was deine Rollen eigentlich innerhalb dieses Unternehmens sind.
Ja, Saxovend ist einer der Pioniere, 97 gegründet, ist eine Holding, die mehrere Unternehmensbereiche vereint. Ein großer ist die Renewables, Betriebsführung, kaufmännisch-technisch, Projektentwicklung, Projektmanagement, Bauerrichtung und Betrieb von erneuerbaren Anlagen. Die COO-Rolle ist sozusagen in der Holding oben, besteht aus drei wesentlichen Teilen. Venture Capital, also Beteiligung an Startups, dann reine Investitionstätigkeit, also Halten von Beteiligung, und der Bereich, der sehr operativ verfolgt wird, sind die Renewables mit mehreren Töchtern, wo wir aktiv sind.
Ja, okay, alles klar. Und jetzt habe ich das Thema Saxovend so ein bisschen genau auf dieses Renewable-Thema und überhaupt auch Projektierung und viel PV, ich weiß, Wind auch dabei?
Wind, PV, Batterie und Umspannwerke.
Okay. Also alles. Also die komplette Bandbreite, die notwendig ist, irgendwie erneuerbar an den Start zu gehen. Wie bist du persönlich, also erstmal du selbst, du lebst in der Nähe von Berlin oder am Rand,
kann man sagen? Ja, am Rand Speckgürtel sozusagen,
Und bist ja irgendwann auch mal bei Saxovend gelandet. Wie ist dein Weg in das Thema Erneuerbare gewesen?
Ich habe auch mal studiert, wie die meisten anderen auch, und zwar Landwirtschaft, Agraringenieurwesen. Als ich das gemacht habe, hat von Erneuerbaren noch gar keiner gesprochen. Da war ich auch lange tätig, habe dann noch Wirtschaftsingenieurwesen studiert, Schwerpunkt Maschinenbau. Und bin dann irgendwann in der Biogasbranche vor über 20 Jahren gelandet, 21 Jahren, für einen amerikanischen Investor, der das Modell entdeckt hatte und sagt, das ist ja super, EEG-Vergütung kann man in eine Tabelle, und je mehr man davon macht, desto größer wird sozusagen der Rollout. Das habe ich 4,5 Jahre gemacht und war sozusagen bei den Anfängen und dem ganzen Rollout der Biogasbranche, Biomethanbranche, Einspeisen, Erdgasnetz, Druckwasserwäschen, das habe ich alles da begleitet. Und dann war man einmal in dem Thema Erneuerbare drin und das Unternehmen ist dann verkauft worden, wie das so amerikanische Investoren nach 5 Jahren in der Regel zu pflegen tun. Und dann ist mein Weg an sich weitergegangen. Ich hatte da bis dahin noch keinen Wind gemacht sozusagen, keine Windkraftanlagen gebaut, und habe dann die Möglichkeit gekriegt, in einem Unternehmen die Projektierung zu leiten, und bin dann da hingegangen. Die waren europaweit tätig. War sehr, sehr interessant. Damals noch ganz anders. Die Anlagen waren klein, 3 Megawatt Klasse. Heute ist das ja mehr als doppelt so groß, was man errichtet. Und war dort am Aufbau des Deutschlandgeschäfts und des Europageschäfts beteiligt. Auch dieses Unternehmen wurde dann irgendwann verkauft an einen großen Finanzinvestor aus der Schweiz. Und dann bin ich sozusagen einen Schritt zurück. Ich bin zu einem Kohleverstromer gegangen, zur STEAG, die gesagt haben, oh, wir müssen jetzt dringend was für grüne Energie tun, und war dann da für Deutschland, Frankreich und Polen zuständig. Und das war nicht klassische Entwicklung, die ich da gemacht habe, sondern M&A-Geschäft. Also sie haben genehmigte Projekte gekauft, hatten eine große technische Abteilung, wussten, wie man das errichtet und haben dann die Anlagen gebaut. Aber da gehörte noch ganz andere Sachen zum Renewable-Bereich, also Grubengasverstromung zum Beispiel, weil die hier viele Kohlegruben hatten, die werden dann luftdicht verschlossen und das Gas wird sozusagen abgesaugt und dann in BHKWs verstromt. Da PV-Anlagen auf Kohleabraumhalden haben wir gebaut, also sehr unterschiedliche Dinge getan. Da war ich 2 Jahre und deswegen ist wahrscheinlich die Vita auch so lang. Die hatten auch einen Biogasbereich und dann bin ich zu einem sehr großen Entwickler gegangen für Windkraftanlagen, großes Familienunternehmen und habe dort Bau und Konstruktion geleitet und die ganze Projektentwicklung. Naja, und dann gab es noch so 2, 3 Stationen, bis ich dann vor rund einem Jahr bei Saxovent gelandet bin.
Ja. Also da bist du ja genau wie die Investoren sozusagen, für die du ja auch gearbeitet hast ein Stück weit, ne? Die sind ja auch eher agnostisch rangegangen, haben gesagt, okay, da kann ich Geld mit verdienen und ich finde ja auch persönlich, dass in dem Moment, wo eine gute Technologie auf eine gute Wertschöpfung und Rendite trifft, erst dann kann sozusagen der Hockeystick
gehen.
So. Gab es so einen Moment, wo du sagst, jetzt da hast du irgendwie richtig Feuer gefangen für das Thema Erneuerbare? Also, oder interessiert dich das aus der Ingenieurssicht nochmal mehr?
Mich hat das als Ingenieur total fasziniert.
Ja.
Und die Faszination steigt ja sozusagen mit jeder Technologie, die er zutritt.
Ja.
Man kann dann, also erst gab es nur Biogasanlagen, da fehlte das Wärmekonzept, dann gab es die Möglichkeit, das Biomethan zu waschen und ins Erdgasnetz einzuspeichern, also dass man gar keine Verluste mehr hatte. Bei dem Wind war es dann so, naja, die Anlagen werden größer, dann hat man irgendwann große Netze gebaut, weil unser Netz ist ja nicht so richtig für das, was wir gerade tun, konzipiert worden.
Ja.
Dann kamen irgendwann Hybridprojekte, also bestehend aus Wind und PV dazu. Jetzt kommen irgendwie Batterien. Und insofern dieses Zusammenspiel unterschiedlicher Technologien und zu beweisen, dass man eben doch daraus eine nachhaltige und verlässliche Stromversorgung auch machen kann. Ohne das gibt ja heute noch Leute, die sagen, morgen geht's Licht aus, wenn wir keine großen Kraftwerke mehr haben. Ja. Und insofern, die Begeisterung ist sozusagen gewachsen. Ja, ich bin mehr durch Zufall da reingekommen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wie gesagt, bevor ich zu dem Biogasunternehmen gekommen bin, bei einem großen landwirtschaftlichen Verlag für Restrukturierung und Zukaufsintegration zuständig als Teamleiter, also ganz andere Richtung. Und bin mehr durch Zufall über ein steuerliches Thema an den Investor damals geraten. Der sagt, wollen Sie nicht für mich arbeiten? Ich habe mein Unternehmen gerade verkauft an Amerikaner. Die suchen noch Leute. Ja, und so war das damals.
Ja, aber es ist ja eigentlich auch egal, wie man sozusagen auf die gute Seite der Energiewende kommt oder der Energieerzeugung kommt. Hauptsache, man ist am Ende da. Ne? Letzten Endes ist es aber doch auch so, also ich finde das immer ganz interessant, diese Diskussion, die ja nie ganz verstummt über Atomkraft zum Beispiel, dass es Leute gibt, die so monothematisch denken. Und jetzt gibt es auf der einen Seite eine intellektuelle Herausforderung, wenn du als Ingenieur auf die Verquickung der unterschiedlichen Erzeugungsthemen, jetzt kommt Batterie dazu, das Thema Wärme dazu, das ist ja erstmal von der technologischen Herangehensweise sicherlich spannender noch, also jetzt mal ganz unabhängig von den Effekten, die damit zusammenhängen. Was die Wirtschaftlichkeit angeht, also wie guckst du drauf oder was sind so deine Erkenntnisse? Kann man wirtschaftlicher Energie erzeugen als das, was Wind und Sonne uns gerade liefern? Oder bin ich da zu sehr ideologisch, wenn ich sage, das ist...
Nee, ich glaube, es ist eine Frage, die eine Ressource ist endlich. Und wir können ja Kohle abbauen, aber irgendwann ist der Flöz ausgeschöpft und dann, was machen wir dann? Ja, ist sicherlich die eine Frage. Das zweite ist die Emissionsfrage. Das mit der Atomkraft halte ich eher für eine hypothetische Diskussion, weil man müsste dann die Endlagerkosten mal einrechnen. Ja. Und ob es dann noch nachhaltig und noch tatsächlich für eine Excel-Tabelle tauglich ist, hätte ich mal meine Fragezeichen. Ist aber, glaube ich, eher eine hypothetische Diskussion. Aber da funktioniert die EU auch nicht richtig, wenn sozusagen für Investoren dann gesagt wird, Atomkraft ist jetzt nachhaltige Investition, eine grüne Energie. Da hätte ich starke Zweifel. Sicherlich beim Ausbau, Austarieren des Energiesystems ist es ein zulässiger Gedanke, auch mal darüber nachzudenken, weil Denkverbote ja nicht weiterhelfen. Ja, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass man mit Wind, Sonne, Wasserkraft, Gezeitenkraftwerken, Offshore-Windparks, Onshore durchaus eine vernünftige Energieversorgung herstellen kann. Ja.
Du hast ja in den vergangenen Jahren auch an verschiedenen Stellen deine Erfahrungen gemacht.
Ja.
Jetzt nicht nur technologisch, sondern geht es um Förderung, da geht es um Genehmigung und damit auch immer ums Netzwerken und um mit Leuten reden und mit Leuten klarkommen. Und da waren ja mit Sicherheit auch ein paar große Frustrationen mit verbunden. Wie gehst du damit um, wenn also jetzt die Diskussion auch mal wegführt von dem Thema Erneuerbaren? Oder wenn wir jetzt gerade Frau Reiche hören, die dann sagt, das ist vielleicht ein bisschen überbewertet geworden oder überbewertet worden in den letzten Jahren.
Naja, also ich glaube nicht, dass es überbewertet ist. Ich glaube, es wird einfach nicht im Kontext gedacht. Also das eine ist, ich stelle wahnsinnig viele Windparks irgendwo hin, aber da muss der Strom auch irgendwo hin. Ja, kann man sich ein bisschen wie einen Blutkreislauf vorstellen. Früher war die Industrie irgendwie im Ruhrgebiet und im Süden. Dann standen da die großen Kraftwerke und da waren auch die dicken Kabel und das dünne Kabel war eben an der Küste. Ja. Jetzt steht das Kraftwerk sozusagen offshore, ist aber sozusagen das falsche Ende vom Blutkreislauf. Jetzt muss man das umbauen. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Dinge bei uns nicht zusammengedacht werden. Erstens und zweitens sicherlich unsere Genehmigungsverfahren vollkommen überbordet sind. Ja. Es dauert zu lange, wenn sich jemand freut und sagt, Mensch, das schnellste Genehmigung, die ich gekriegt habe, nach 8 Jahren eine Übertragungsleitung Genehmigung in Händen halte, das ist für ein Industrieland viel zu lang. Ja. Das hat, glaube ich, auch mit Deutschlandgeschwindigkeit nichts zu tun. Mhm. Und Frau Reiche schwankt ja noch zwischen 60 Gaskraftwerken und 40 Gaskraftwerken. Würde ich sagen, da ist noch eine scharfe, große Unschärfe, würde man technisch sagen, drin. Ja. Da warten wir mal ab, auf wie viel sie am Ende kommt. Ja, für Tippen sind signifikant weniger.
Ja. Also technologisch ist das ja auch alles irgendwie handelbar. Ich glaube auch, dass es irgendwie Gaskraftwerke braucht, um bestimmte Themen oder Schwankungen auszugleichen. Du hast aber vorhin auch das Thema Batterie angesprochen. Ihr seid ja sehr breit aufgestellt.
Ja.
Das Thema Batterie eröffnet einem ja dann nochmal ganz andere Möglichkeiten der Wertschöpfung. Also gerade wenn wir über dynamische Strompreisentwicklungen nachdenken, dann kann ich natürlich in dem Moment, wo ich Energie habe und der Preis niedrig ist, kann ich das natürlich toll in meine großen Batterien einspeichern und am Ende eben die Wertschöpfung da abholen. Wie weit seid ihr da an der Stelle? Also wie groß denkt ihr das Thema?
Wir denken vielleicht in 2, 3 Richtungen, muss man sagen. Also einmal in Speicher, die standalone sind, zur Netzstabilität. Und dann denken wir sicher an Speicher, die integriert sind in Wind- und Solarparks, die eventuell in einem Netzausbau- oder Netzengpassgebiet stehen. Und bevor sozusagen der Park abgeregelt wird und der Strom nicht vermarktet werden kann, kann man ihn einspeisen.
Ja.
Das sind so die beiden Richtungen, in die wir im Moment denken. Allerdings ist es auch hier so, dass es sind ja wahnsinnig viele Speicherprojekte, die bei den Netzbetreibern sozusagen auf Halde liegen.
Ja.
Da gibt es auch keinen ausgereiften Plan. Also was brauchen wir überhaupt in welchem Netz an Speichern und an welchen Stellen sind die sinnvoll? Und vor allen Dingen, wer betreibt und bewirtschaftet diese Speicher?
Ja.
Ja. Und da ist auch eben viel nicht durchdacht. Wir denken das immer sehr monothematisch, aber es geht ja um Wertschöpfungskausalketten. Ja, also der Strom wird produziert, er muss gespeichert werden, er muss transportiert werden, er muss verbraucht werden. Ja. So ein bisschen wie die Diskussion mit Wasserstoff. Ja. Ja. Ich kann jetzt lauter dezentrale Elektrolyseure irgendwo hinstellen und den Strom sozusagen in Wasserstoff umwandeln. Aber wenn ich den dann rückverstrome, ist es ein ganz gruseliger Wirkungsgrad. Der ist irgendwie bei 35% von dem, was dann da rauskommt. Zur Dekarbonisierung der Industrie wäre das nur sinnvoll, den Elektrolyseur direkt ins Stahlwerk zu stellen oder da, wo er gebraucht wird, sodass man also nur eine Umwandlungsstufe hat. Dann ist aber auch der Wirkungsgrad bei 70%. Das ist weit über dem, was ein Kohlekraftwerk hat.
Ja.
Ja. Also man muss vielleicht einfach mal ein bisschen out of the box denken. Und das würde, glaube ich, dem einen oder anderen auch ganz gut helfen, das ein bisschen so zu sehen.
Ja, okay. Wo du gerade sagst, out of the box und so ein bisschen vernetzter, dann sind wir ja wieder in dem Thema, ich muss mit vielen Leuten reden. Und da kann ich jetzt als Projektierer nicht so meinen Strang irgendwie monothematisch durchführen oder einfach nur sagen, jetzt habe ich da einen Windpark, jetzt baller ich da noch einen Speicher hin. Wie geht ihr denn da vor? Also mit wie vielen Leuten redet ihr? Seid ihr eingebunden in auch politische Prozesse? Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, einmal vor Ort. Wir sind ja nicht alleine in den Windeignungsgebieten. Es gibt viele Mitbewerber oder Marktbegleiter. Mhm. Vielfach entstehen da Kooperationen, dass man sagt, lass uns den Windpark zusammenplanen. Dann kommen da mehr Anlagen hin und wir haben nicht konkurrierende Genehmigungsprozesse und blockieren auch nicht die Behörden, weil die dann sagen, oh, ich habe in einem Dreiergebiet vier Genehmigungen laufen, was mache ich denn jetzt bloß? Das ist sicherlich ein Thema dann mit den Gemeinden und den Genehmigungsbehörden. Ja, muss man sicherlich im sehr engen Kontakt stehen, nur über Kompromisse und Kommunikation. Ja, ich kann nicht einfach einen Antrag einreichen und dann sagen, ich hätte gern den Stempel, relativ zügig. Ist eine Frage mit den Bürgern. Ja, natürlich, wenn man da wohnt und die Anlage hat eine Namenhöhe von 200 Metern. Das ist schon sehr hoch und das ist sehr groß. Ja, da muss man schon sagen, ja, das ist in der Stadt nicht baubar. Und ja, ihr habt das vor Ort, jetzt habt ihr das stehen. Mhm. Aber am Ende ist es dieselbe Diskussion, die wahrscheinlich jeder hat, wenn das Kohlekraftwerk irgendwo da hinten steht. Dann gibt es auch ein paar, die betroffen sind. Und diese Diskussion muss man führen. Ich würde natürlich immer sagen, dass die Belastung durch ein Windrad signifikant geringer ist als durch ein großes Kraftwerk oder einen großen Kühlturm. Mhm. Aber das ist ja auch individuell zu sehen. Ja, aber man muss sich ja die Privatleute abholen, man muss die Gemeinden abholen, die Kommunen, man muss mit dem Netzbetreiber zusammenarbeiten. Und wenn alle zusammen an einem Strang ziehen, dann geht das auch relativ zügig.
Ja. Ja. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, Genehmigungsverfahren sind zu lang, überbordend, kompliziert. Jetzt habe ich auch gehört, ihr arbeitet zusammen, ne, ja, mit anderen, um eben genau diese Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und dann nicht noch zu belasten mit Parallelanfragen. Könnte man ja sagen, tolle Bürokratie sorgt dann dafür, dass die Leute sich ein bisschen strukturieren und nicht irgendwie alle gleichzeitig was reinbringen. Aber andersrum, erst einmal gefragt, könntest du sagen, ist wahrscheinlich schwer, das in betriebswirtschaftlichen Zahlen zu sagen, aber auch so ein Schieberegler von 1 bis 10,
ja,
wie stark hindert euch diese Bürokratie, euer Geschäft zu machen? Also würdest du sagen, es ist eher so bei 2, 3, ja, wenn das noch weg wäre, wäre gut.
Naja, sagen wir mal 8,5 bis 9, ne, ja, ist das schon. Das ist einfach, wir haben eine Rahmenbaugesetzgebung, also ein Bundesbaugesetz, aber wir haben Landesbauordnung. Also das heißt 16 Bundesländer, das ist praktisch, als ob man in 16 europäischen Ländern arbeitet. Ja? Es gibt unterschiedliche Abstandsvorschriften, unterschiedliche Definitionen von Landschafts- und Naturschutzgebieten und Auslegungen. Die gibt die diversesten Sachen. Ja? Und insofern ist das sehr schwierig, das würde schon sehr helfen. Das bekannteste Beispiel, glaube ich, ist die 10-H-Regelung in Bayern. Ja. Also es wird ja nie was verboten, sondern es wird eine Latte eingezogen, die wahnsinnig schwierig zu überspringen ist. Weil wenn man die 10-H-Regelung denkt, das Windrad ist Namenhöhe 200 Meter und liegt ein Radius um dieses Windrad von 10-H, dann sind das 2000 Meter Luftlinie. Das kann man auch Spaß mal machen.
Ja, bleibt nicht viel Raum übrig.
Dann bleibt von Bayern wahnsinnig wenig übrig. Und das ist grundsätzlich, ist ja nichts verboten. Aber die Genehmigungslatte liegt eben derart hoch, dass man die nicht überspringen kann. Ja, und selbst wenn eine Kommune will, kann sie das, die Landesbauordnung ja nicht einfach außer Kraft setzen und sagen, ich mache das jetzt trotzdem. Ja, also insofern, das ist sehr, sehr schwierig. Und das führt sicherlich auch diese Dinge zu Netzüberlastung und schwierigen Netzsituationen, weil natürlich der ganze Wind im Norden ist. Und wenn die ganzen großen Autohersteller meinetwegen im Süden sind und die den ganzen Strom verbrauchen, dann muss der ganze Strom von Norden nach Süden. Hm. Und dann ist es einfach sehr, sehr schwierig. Und das würde der Netzstabilität helfen, wenn die Erneuerbaren auch gut verteilt wären im Bundesgebiet. Ja.
Jetzt haben wir auf der einen Seite so eine 10-H-Regelung. Will man in Bayern keine Windräder bauen. Auf der anderen Seite will man auch die Zulieferung von Energie offensichtlich auch nicht, weil man irgendwie die Hochspannungsleitung irgendwie auch nicht so richtig toll findet. Ist das irgendwie noch nachvollziehbar? Also für dich? Also für mich eben halt nicht, deswegen
nee, das, war ich so doof. Das ist nicht nachvollziehbar.
Ja.
Und wenn man, heißt ja immer, wir wollen Geld sparen, dann könnte man als erstes damit aufhören, die Übertragungsleitung in die Erde zu verlegen. Mhm. Zum Beispiel.
Kann eigentlich alles auch überirdisch viel schneller.
Das kann alles überirdisch und wesentlich schneller. Das verkürzt die Bauzeiten und spart, ich glaube, der Bund hat gesagt, 20 Milliarden würde er sparen. Das Geld kann man vielleicht auch sinnvoller ausgeben, als Leitungen in die Erde zu legen.
Ja. Nun seid ihr ja nicht allein auf der Welt, auch in eurem Geschäftsbereich. Ja. Jetzt gibt es andere, die da auch sind und die mit den gleichen Problemen und Aufgaben, Hürden zu kämpfen haben. Organisiert ihr euch da? Also wenn ich jetzt mal so auf das Thema Lobbyismus gucke, dann also kann man, oder ist dieses Wort Lobbyismus ist ja ganz oft negativ konnotiert. Das ist ja aber auch eine ganz legitime Geschichte, wenn man Einfluss nimmt als Gruppe irgendwie auf Politik und Leute versucht schlau zu machen, kann man Lobbyismus ja durchaus positiv besetzen. Seid ihr irgendwie organisiert mit anderen, um eben ein bisschen pragmatischen Einfluss auf die Politik zu nehmen auch?
Ja, wir sind wie viele andere Unternehmen in den Bundesverbänden, Bundesverband Windenergie oder Energiewirtschaft tätig und bringen uns dort ein. Das führt einfach dazu, dass die Stimme auch gehört wird. Wenn jeder einzeln hingeht, würde ich sagen, ist schon wieder so einer. Ja. Wenn man es aber ein bisschen zusammenfasst und versuchen schon sozusagen die Stimme der Praxis ein bisschen einzubringen.
Über die Verbände dann am Ende.
Genau, also was hat eine Regelung, die gerade beschlossen werden soll, auch für Auswirkungen?
Ja.
Bei vielen ist das ja nicht klar, aber Abgeordneter will gewählt werden für 4 Jahre und der will natürlich mit Regelungen sozusagen nach Hause kommen, die zu Hause gut ankommen. Ja? Und wenn da eben ganz viel Wald ist und der Bürger ist gegen Wind im Wald und da ist dann eine Regelung drin, dann hilft das ihm da weiter, aber grundsätzlich eben dem Ausbau der erneuerbaren Energien nicht. Und wir haben eben Bundesländer, die sind sehr waldreich. Und wenn man den Wald ausschließt von der Planung, dann baut man da keine Windräder, ja, weil da ist eben alles voller Wald. Aber am Ende des Tages ist der Eingriff auch nicht so riesig. Ja. Windrad wird da einmal hingestellt, die Umgebung wird wieder aufgeforstet, bleibt eine Kranstellfläche. Der Forstweg ist meistens eh schon vorhanden, der wird ja nur aufgeschottert, damit man damit seinen Schwerlasttransporten langkommt. Also insofern ist auch da der Eingriff relativ gering am Ende des Tages. Ja.
Aber ist auch wieder viel Image ich sage jetzt mal Gegenmarketing, wenn solche Sachen torpediert werden, ne? Wenn so Sachen im Wald.
Man kann ja Dinge immer so und so darstellen, ne? Ja. Das eine ist eben das Bild, wenn der Riesenbagger da steht und alles umflücht, oder man zeigt die aufgeforstete Teilfläche. Es sind zwei Bilder derselben Region und desselben Fleckens, aber mit ganz unterschiedlichen Botschaften. Ne?
Ja. Wenn du so auf das Thema Argumentation schaust, also Leute abholen, ja, Bevölkerung abholen, Unternehmen, Unternehmer abholen, dazu investieren auch und so. Zieht da für dich mehr das Thema Ökologie oder das Thema Ökonomie?
Das glaube ich immer der Kontext oder abhängig vom Kontext, wo man gerade ist. Ja, wir sind ja auch im Solaraufdachbereich für Industriekunden tätig. Für die ist es ganz klar eine ökonomische Frage und für die ist es aber am Ende des Tages auch insofern eine ökologische Frage, weil früher hat sich keiner um die riesen Fabrikhalle Gedanken gemacht, dass da oben ein Dach drauf ist, aber im Grunde genommen liegt es sehr nahe, weil das liegt Baurecht vor, es gibt einen Stromanschluss, ist sozusagen fahrlässig, das nicht zu nutzen. Ja. Und insofern, ich finde es auch gar nicht verwerflich, wenn Ökologie und Ökonomie durchaus einen Schulterschluss machen, und sich das rechnet, ja. Am Ende kann es sich für die Gemeinde auch rechnen. Es kann sich für die Bürger rechnen in Windstrombonus oder irgendwelchen Vergünstigungen. Also es kommt ja auch Geld in Regionen, wo sonst das Geld nicht so dick wäre, weil da eben keine große Fabrik ist.
Ja. Ja. Also schon der Treiber, schon durchaus die Ökonomie auch bei denen, die es am Ende bezahlen müssen, denke ich, ne?
Ist ja nicht ehrenrührig, eine Gewinnerzielungsabsicht zu haben. Ja, wir müssen ja nicht alle philanthropisch durch die Welt gehen. Aber wenn alle Parteien irgendwie dran partizipieren und am Ende sozusagen das Sinnvolle auch daran erkennen, dann ist das durchaus eine richtige Richtung, würde ich sagen. Ja.
Wo siehst du Saxovent so innerhalb der nächsten 5 Jahre? Oder ja, sind wir ja 2030, ist ja sowieso so ein bisschen so ein Schallgrenzenjahr. Habt ihr da mehr Themen im in Richtung des Projektierens, mehr so als Impact Investor oder irgendwie auch eigener Energieplattform oder so? Also gibt es da bestimmte Tendenzen bei euch?
Ja, also wir wollen auf jeden Fall die komplette Bandbreite abdecken, also Aufdachsolaranlagen, Freiflächenanlagen, Netze, Infrastruktur, Umspannwerke, Wind, also Offshore werden wir nicht machen, das erfordert einfach sehr, sehr große Kapitalmengen, die man da braucht. Mhm. Aber wir wollen und können, glaube ich, alles, was wir tun, weiterverfolgen und ausbauen. Wir gucken uns das sehr genau an, was aus den Ausschreibungen wird, wie das mit den Strompreisen wird, wie das mit dem Weiterbetrieb von Altanlagen wird. Also wenn die haben ja eine höhere Lebenslaufleistung als diese 20 Jahre, die immer durch die
Presse geistern. Ja, man denkt, die halten nur so lange. Nee, tun sie gar nicht.
Nee, die halten, können auch 35 Jahre halten, gibt dann Weiterbetriebsgutachten. Und dann ist eben die Frage, wie macht man den Weiterbetrieb? Wie verkauft man den Strom, der daraus kommt und kann den vermarkten? Weil nicht alle Gebiete sind repowerbar, alle Anlagen, sondern da, wo heute Anlagen stehen, kann unter Umständen gar kein Windeignungsgebiet mehr sein. Das heißt, ich könnte die Anlagen nur abbauen. Dann geht aber Stromerzeugungsleistung verloren. Und insofern gucken wir uns das alles sehr gespannt und sehr genau an und betrachten das eher positiv. Ja. Veränderung bedeutet ja auch immer, sich darauf einstellen und in dem Markt weiter vorankommen. Ja,
ja, wenn du von Veränderung sprichst, muss die Veränderung ja auch irgendwie in so ein Team gebracht werden. Wie groß ist das? Sagst du, wenn Team, die Familie da?
Also wir sind bei den Renewables etwas über 100 Leute, alles zusammen. Die genaue Zahl für Saxovent habe ich gar nicht parat mit allen Beteiligungen, muss ich echt mal sagen.
Ja.
Aber ist auf jeden Fall schon gut mittel dreistellig.
Ja.
Wir diskutieren natürlich die Themen. Wir haben, also ein Unternehmen ist ja nicht sozusagen die Leute, die jetzt das C auf der Visitenkarte aufgedruckt haben, sondern das sind Abteilungsleiter und Teamleiter. Da sind Projektleiter, die das ja alles machen. Macht ja nicht einer alleine. Das ist ja eine Teamleistung und keine Einzelleistung. Und die sind ja alle sehr dicht an den Projekten dran und sehen ja, was passiert an Veränderungen, was sie für Rückäußerungen von Gemeinden und Kommunen kriegen, wie die Bürger reagieren. Leute, wo ein Park repowered werden soll, reagieren ja ganz anders, weil die den Park ja schon 18 Jahre kennen oder so. Ja. Die sagen, naja, jetzt ist die Anlage höher, aber dafür sind halt weniger. Ja. Batteriespeicher war früher nicht so ein Thema, das kommt jetzt sozusagen, aber die stehen auch zum Teil sehr unterschiedlich. Also da gibt es ja auch Speicher, die einfach in Industriegebieten stehen, zwischen irgendwelchen Fabrikhallen, die fallen gar nicht auf.
Ja.
Da gibt es aber einen Netzanschluss. Also ich denke, in 5 Jahren sind wir hoffentlich noch gewachsen und noch ein paar andere Länder dazugekommen in Europa.
Ja.
Und machen im Wesentlichen das und die neuen Techniken, von denen wir heute vielleicht noch gar nicht wissen, wie die aussehen, erweitern das Spektrum einfach.
Ja. Ja. Welche Rollen besetzt ihr gerade bei euch im Unternehmen? Also wenn man jetzt so guckt, auf der einen Seite müssen Flächen akquiriert werden, dann habe ich vielleicht auch, da habe ich eher mit Kommunen, so stelle ich mir das vor, zu tun und vielleicht mit großen Flächeneignern. Auf der anderen Seite habe ich das Thema Aufdach im industriellen Umfeld. Da habe ich ja weniger mit Kommunen zu tun, als muss ich jetzt eher ein Netzwerk in Richtung dieser Unternehmen irgendwie aufbauen. Was sind das so klassisch für Rollen, die ihr bei euch im Unternehmen habt?
Also wir suchen Projektentwickler und auch Akquisiteure. Also der Projektentwickler ist bei uns sozusagen der, der auch draußen in den Kommunen unterwegs ist, mit den Eigentümern spricht, die Interessen zusammenbringt. Weil nicht jeder Eigentümer, also der wohnt da dann auch im Zweifel, großer Landeigentümer, geht aber nicht direkt auf die Kommune zu, weil er sagt, ich will nicht der sein, der den ersten Stein sozusagen irgendwo in den Ring schmeißt, sondern die finden es schon mal ab und zu ganz gut, wenn auch die Idee von außen kommt.
Mhm.
Wir suchen Ingenieure, also für die ganzen Speicherthematiken, Aufdachanlagen und Umspannwerke, Elektroingenieure. Also das, was viele suchen
ja,
und was knapp ist. Dann suchen wir sicherlich Kaufleute, die sozusagen kaufmännische Betriebsführung machen können, die angebotene Projekte durchrechnen, ob wir die aufkaufen oder übernehmen können.
Mhm.
Also im Grunde genommen ein sehr breites Spektrum vom Elektroingenieur über den Bauingenieur bis zum BWLer und Volkswirt, also alle, die gut excellen können sozusagen.
Ja.
Es wird alles gesucht und am Ende ergibt die Mischung das, was dann den Erfolg auch am Markt ausmacht.
Ja, okay. Wie schaut ihr auf das Thema demografischer Wandel? Macht ihr euch da gerade Sorgen, was da auch das zur Verfügung stehen von
Da müsste man die HR-Abteilung fragen. Ich selber bin eher positiv denken und nicht so von Sorgen geprägt, weil ich immer denke, wo es ein Problem gibt, gibt es auch irgendwo eine Lösung.
Ja.
Gibt sicherlich auch viele erfahrene ältere Mitarbeiter. Ja, gibt noch viele Großunternehmen, die Ingenieure, also kann ja Autoindustrie gucken, die sortieren die mit 55, 56 aus, weil es eben sozusagen Frühruheständler-Programme gibt. Das sind Leute mit wahnsinnig viel Erfahrung und Know-how. Wir haben gerade auch jemanden übernommen, der aus der Autoindustrie kommt. Der war da 20 Jahre. Der ist total fit im Kopf, agil, gut ausgebildet. Würde ich eher nicht so sehen. Wir müssen vielleicht das Sichtfeld mal ein bisschen erweitern. Ja.
Vor allem kann ja unheimlich viel Begeisterung auch noch passieren. Ne? Also ich finde es immer cool, so wie du, wenn du von deinen Themen redest, dann habe ich so das Gefühl, da ist irgendwie Energie und da ist Bock, um das mal so salopp auszudrücken. Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass in anderen Industrien die Leute doch ein bisschen vielleicht frustriert sind, vielleicht auch ein bisschen dran gewöhnt an Vorruhestandsregelungen und so weiter. Und ich persönlich, wenn ich so auf den Ausblick Rente gucke, dann denke ich so, das ist so, weiß nicht, so weit weg gefühlt irgendwie so ein, ich habe schon auch Bock auf das, was ich tue und würde es ganz gerne irgendwie noch weitermachen, bis ich irgendwann keinen Bock mehr habe. Aber wie siehst du das bei älteren Mitarbeitenden? Eher noch, ja, soll man arbeiten, bis man tot umfällt? Aus Lust? Darf man das?
Ich finde, wer Lust hat zu arbeiten, dem sollte das nicht verwehrt sein, durch irgendeine Regelung das nicht mehr tun zu dürfen. Wenn jemand sagt, für mich ist Feierabend, ich will nur noch gärtnern, finde ich das auch total legitim. Ja, mein Ding wäre es nicht. Ja, ich finde es total spannend, neue Technologien, was gibt es an unterschiedlichen Batteriesystemen, wie funktioniert das, wie schaltet man die zusammen. Das, und solange einen das interessiert, sollte man das ruhig machen. Ja, ich finde Altersgrenzen per se nicht sehr sinnvoll. Ja, wir werden älter. Meine Eltern waren sicher aufgrund ihrer Arbeit, die sie tun mussten, sind die eigentlich körperlich auch verschlissener, als wir das heute sind. Aber man sieht ja auch viele 65- und 70-Jährige, die noch total fit sind. Ja, wieso sollte man das nicht tun?
Ja. Gerade, also ich finde ja, so der Bereich, den ihr ja auch besetzt, ist ja an sich eine echte Zukunftsbranche. Das heißt also, wenn wir uns anschauen, wir brauchen Energie als Industriestandort, als Land in der Mitte Europas sowieso. Also jedes Land braucht Energie und Energiesysteme. Ich finde persönlich den Bereich oder den Gedanken der Dezentralität auch unheimlich spannend, weil sich auch eben Kapital dann dezentral eher ansammelt und das auch einzelnen Kommunen zugutekommt. Und ich bin ein großer Stadtwerke-Fan. So, weil Stadtwerke irgendwie auch kommunale Unternehmen sind und am Ende ist das eben halt auch in Bürgerhand, wenn man so will. Mhm. Was für eine Rolle spielen Stadtwerke aus eurer Sicht, also als Kooperationspartner, als Investoren vielleicht auch oder als Kunden, die eure Energie abnehmen?
Naja, wir sind mit Stadtwerken vielfach verbunden, also einmal für sie als Dienstleister im Bereich der kaufmännischen und technischen Betriebsführung, wobei es dann meistens die technische ist. Als Partner, wir machen als Saxovent viel Auftragsentwicklung für große Stadtwerke, die keine Entwicklungsabteilung, also erwirken die Genehmigung, aber Stadtwerke haben meistens so gute Bauabteilung, weil die eben sozusagen in der kommunalen Infrastruktur ja ständig unterwegs sind.
Ja.
Insofern sind wir Auftraggeber, Auftragnehmer, Kooperationspartner und Dienstleister, also in vielfältigen Funktionen mit Stadtwerken. Ja. Und die kennen die Bedürfnisse vor Ort ganz gut. Also die wissen, geht das da? Wie ist das machbar? Vielfach sind die auch Mitinvestoren, weil die müssen ja auch ihren grünen Energieanteil steigern. Und gemeinschaftlich geht das besser, weil große Windparks sind auch recht kapitalintensiv.
Ne? Ja, da kann man schon den ein oder anderen Taler investieren.
Ja, genau. Da geht es schnell weg.
Ja. Wie sieht denn so eine Finanzierung eigentlich aus? Oder kann sie aussehen? Also ich habe jetzt gesehen, ihr habt ein Portfolio, irgendwie drei große Aufdachanlagen erworben. Da war jetzt eine GLS-Bank beteiligt,
genau,
wenn ich das richtig gelesen habe. Wie stellt sich denn so eine Finanzierung dar? Das sind ja doch teilweise sehr große Investitionen, wie du gerade schon gesagt hast.
Genau, also das Portfolio, was wir übernommen haben, sozusagen in diesen drei Gesellschaften, kommt ja aus einer Insolvenz. Da ist das dann nochmal ein bisschen komplexer und schwieriger, weil da hat die eine oder andere Bank schon negative Erfahrungen gemacht, weil das ja, also Insolvenz geht das ja, weil es nicht so funktioniert hat, wie es ursprünglich mal gedacht war.
Ja.
Da gibt es ein paar technische Probleme. Dafür haben wir die nötigen Dienstleister selber im Haus. Das ist ein Vorteil, wenn man so viel sozusagen parallel macht. Mhm. Ja, die bringen wir jetzt in Ordnung, haben die GLS-Bank von dem Konzept überzeugen können und die finanziert das jetzt auch. Und wir bringen jetzt dieses Jahr die Anlagen in Ordnung, dass die alle am Netz sind und funktionieren und auch die volle Leistung bringen.
Mhm.
Das ist vielleicht nicht so der klassische Standardfall, aber in der Regel ist das so, man geht zu einer der großen Banken, die im Renewable-Bereich unterwegs sind, das ist ja fast alle großen Geschäftsbanken,
machen
das und haben ja eigene Fachsparten. Geht mit der Genehmigung dahin, sagt, das und das will man bauen. Dann geht es darum, ist das sozusagen schon in einer SPV, also in einer GmbH, oder ist das nur Assets, also eine vorliegende Genehmigung? Welcher Anlagentyp ist genehmigt? Wie ist die Lieferzeit? Wie ist die Bonität des Unternehmens? Oder gibt es schon einen Mitinvestor?
Mhm.
Und dann wird eine klassische Projektfinanzierung aufgesetzt. Ja, ist an sich, würde ich heute sagen, relativ Standardgeschäft
von der Bank. Spielen dann auch so andere Konstellationen wie mit einer Bürgergenossenschaft oder so, spielt das eine Rolle bei euch?
Das muss von Anfang an mitgedacht werden. Also wenn es eine sogenannte Bürgerwindanlage gibt oder Bürgerenergieanlage, dann muss die mitfinanziert werden. Da muss geguckt werden, sozusagen, wer betreibt den Park am Ende final weiter. Mhm. Manchmal ist das da so, dass für die Bürgerenergieanlagen dann eine eigene kleine Gesellschaft gegründet wird, in der die dann ist, dann können sich die Bürger sozusagen direkt beteiligen, weil das für ein Unternehmen immer ein bisschen schwierig ist bei einer Gesellschafterversammlung, wenn dann sozusagen die halbe Gemeinde im Saal steht und mitmachen will. Ich hatte vorher bei einem Arbeitgeber, das war ein großer österreichischer Energieversorger, für den ich tätig war, die haben das dann auch mal gemacht, das war das erste Mal, die hatten da immer eine sehr große Scheu.
Mhm.
Aber das kann man vertraglich regeln. Also sie müssen dann aus ihrem Gesellschafterkreis zwei Leute wählen, die dann sozusagen zu der Gesellschafterversammlung kommen. Dann kommen da nicht Kleinbusse, sondern nur zwei Leute und dann ist das auch überschaubar.
Ja.
Aber das muss mitgedacht werden, ist aber heute gar kein Problem, weil die meisten Banken das kennen. Ja?
Ich finde den Gedanken an sich auch immer ganz charmant, wenn ich auf der einen Seite sehe ich so Apps, ja, mit denen man ETFs investieren kann und ich kann irgendwie viel diverser mein Geld anlegen und alle müssen natürlich sowieso, wir gucken ja auf Altersversorgung, staatlicherseits ist das Rentensystem ja einigermaßen, sagen wir mal, dünn. Also insofern muss man was tun und ich finde eigentlich den Gedanken ganz charmant, wenn ich das in meiner eigenen Gemeinde tun kann, da habe ich vielleicht ein bisschen weniger Rendite, als wenn ich jetzt in so ein, weiß ich nicht, ETF investiere, aber ich weiß, meine Taler sind hier vor Ort angelegt, können da Zinsen entwickeln und ich kann irgendwie habe da auch eine Verbindung irgendwie, eine innere Verbindung zu dem, was da passiert und habe da vielleicht auch noch eine andere Kraft von Fürsprechern in so einer Gemeinde, die dann auch ein bisschen dafür sorgen, dass negative Stimmen auch besser eingefangen werden.
Nee, das mit so einer Bürgerenergieanlage wird es einfach zum Park der Gemeinde, ne? Also sie sagen ja nicht, dann diese Windanlage ist unser, sondern ist unser Park. Ja, das ist einfach eine Argumentation, weil bei den meisten ist ja sonst von früher her so, dass ein Investor von irgendwo her, und auch wir haben das ja gemacht, um sozusagen zu wachsen und voranzukommen, das dann große Versorger auch weitergegeben. Ja,
mhm.
Machen wir mittlerweile ein bisschen anders, weil wir im Haus die Möglichkeit haben, sozusagen wie eine Art Fonds aufzulegen und dort die erneuerbaren Anlagen reinzugeben. Aber so Bürgerenergieanlagen, ja, das hilft natürlich total in der Argumentation weiter, weil die sagen, ist unser Park.
Ja.
Muss man mal gucken, wo die Gemeinde sozusagen ist und wie viel Vermögende da auch sind oder Leute, die eben, muss natürlich ein Mindestticket sein. Ne? Also
ja.
So 5.000 Euro sind dann schon die Anlagesumme, die da kommen muss. Ne? Aber
ja gut, das ist jetzt...
Das können schon viele.
So schlummernde Sparguthaben anguckt in Deutschland, dann würde ich vermuten, dass es den ein oder anderen oder die ein oder andere gibt, die das auch leisten können. Ne?
So. Genau.
Ja.
Gibt natürlich immer Leute, die man nicht überzeugen kann.
Ja.
Das gibt es bei allem. Aber ich würde sagen, die werden ja auch weniger.
Hm. Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Kommunikationsformate, wenn ich jetzt sowas in einer Gemeinde realisieren will. Wie gesagt, bei Industrieunternehmen, die große Dächer haben, auch sehr attraktiv. Da habe ich aber in der Regel einen Vorstand, Geschäftsführung irgendwie, mit der man das bespricht und dann kriegt man da ein Go oder nicht. Und dann regelt man das bei Gemeinden, wo ich mit vielen Menschen zu tun habe, muss man anders nochmal überzeugen. Gibt es da bestimmte Formate, die ihr besonders im Fokus habe, wo ihr sagt, das ist eigentlich etwas, was wir immer erfolgreich machen? Oder ja,
das hängt, glaube ich, immer von einem selbst und vom Unternehmen ab, was man gerne macht. Also das eine ist natürlich sozusagen die Frontalveranstaltung, die in jedem Gemeinderat ist. Da sitzen also die gewählten Gemeinderatsmitglieder, das ist meistens frontal. Und in der Regel schließt sich daran ja so eine Art Bürgerdialog an. Was ich immer ganz nett finde, ist dann, man hat so mehrere thematische Tische, worum geht's. Ja. Und die Bürger können dann kommen, werden eingeladen und können dann sozusagen von Tisch zu Tisch gehen. Das ist nicht so konfrontativ, einer steht vorne und die müssen zuhören und einer erzählt was, sondern ein bisschen wie in der Schule. Hat ja nicht so jeder die positivsten Erfahrungen an die Schule, deswegen ist das vielleicht nicht so gut. Aber da gibt es etablierte Formate, die auch sich einfach bewährt haben. Ja? Und vielleicht zu den Industriedächern, also man denkt immer, man muss dann nur mit dem Vorstand reden, aber bei großen Logistikhallen und Konzernen, meistens gehört ihnen das Gebäude gar nicht. Also auch da hat man mehrere Protagonisten. Da gibt es dann irgendwelche Immobilienfonds, die haben das Lagergebäude gebaut für den Kunden Y, der das dann auch nutzt. Also man muss den Nutzer fragen und den Eigentümer. Und auch da ist es so, dass man da an sich auf offene Ohren stößt. Aber auch da muss man 3-4 Leute immer zusammenkriegen, die dann auch dafür sind. Ja.
Also auch nichts ist der Alleingänger sozusagen.
Meistens ist man nie nur zu zweit in einem Raum und sagt, wir beschließen das jetzt und gut ist. Sondern es gibt eben immer unterschiedliche Interessen. Der eine sagt, ja, jetzt darf man mal meine Produktion und meine Logistik nicht einschränken. Der andere sagt, ich will da mal mein Gebäude besser nutzen und die bezahlte Fläche sozusagen, in die ich investiert habe, oder mein Portfolio grün machen. Weil auch der Immobilienfonds sammelt ja Geld von Dritten ein und legt das da an. Und die wollen ja auch sozusagen einen Green Impact auf ihren Gebäuden haben. Also insofern, auch da sind es immer mehrere.
Ja. Gibt es so Projekte, wo du sagst, tendenziell sind die kompliziertesten und auf der anderen Seite sind das die leichtesten? Gibt es da überhaupt so eine Unterscheidung oder ist das einfach immer von den Protagonisten abhängig?
Ich operiere ganz selten mit mag ich gern oder finde ich wahnsinnig schwierig, sondern das Projekt ist ja erstmal das Projekt. Und wenn ich mich dazu entschlossen habe, finde ich es ja per se erstmal sinnvoll. Ja? Ja. Sitzt ja auch nicht ich alleine, sondern da sitzt ein Kaufmann, ein Ingenieur und dann wir sagen, Mensch, das könnte eine richtig gute Idee sein. Ja. Und dann geht man ja los. Ja? In der Regel wird man nicht enttäuscht, wenn man keine Begeisterungsstürme erstmal erwartet. Das ist aber auch, glaube ich, nicht üblich. Auch das Gegenüber muss ja erstmal drüber nachdenken, wenn ein neuer Vorschlag kommt und man sagt, hier, wir würden gern Batteriespeicher bauen, eine PV-Anlage und noch 3 Windkraftanlagen. Wir haben jetzt Kunden, die auch sagen, ja, ich will da investieren und will aber eine eigene Stromversorgung hinstellen aus 2 Industriewindanlagen und vielleicht noch einer PV-Anlage. Das ist dann nochmal ein anderes Ding. Mhm. Also insofern hängt es immer vom Projekt ab. Und man muss ist man ja erstmal begeistert davon, sowas machen zu können. Und es ist eben nicht von der Stange. Ja. Das ist ja bei einem Beruf auch schon wahnsinnig toll, wenn nicht alles immer dasselbe ist, jeden Tag.
Jetzt gibt es ja so ein paar Dinge, ich werfe nochmal so ein bisschen den Fokus ein bisschen außerhalb der kommunalen Räume. Mhm. Auf der einen Seite haben wir internationale Lieferketten, die sich gerade ein bisschen, sagen wir mal, umständlich gestalten könnten irgendwie in Zukunft. Wie wirkt sich das auf eure Geschäftstätigkeit aus? Seid ihr da gut aufgestellt oder macht ihr Sorgen, machst du dir wenig, habe ich gehört. aber gibt es da Komplikationen, die da irgendwie auf den Markt auch einwirken werden?
Ja, das ist natürlich bei Windkraftanlagen, die Rotorblätter kommen ja nicht sozusagen aus dem Werk in der Nachbarschaft, sondern viele Rotorblätter kommen aus China, Indien, also aus dem asiatischen Raum. Also auch da sind internationale Lieferketten, auch das verzögert natürlich Lieferzeiten. Ja. Ich habe mal für ein anderes Unternehmen Windpark in Finnland gebaut und die Rotorblätter kamen nicht an. Ja. Das war in Corona-Zeiten und die Rotorblätter lagen sehr ordentlich in Asien, aber aufgrund von Corona war die Verladung etwas schwierig, weil irgendjemand ja den Kran bedienen musste, mit dem das darauf kommt. Es hat mehrere Wochen gedauert. Mehrere Wochen sind bei so einer Großbaustelle schon sehr unangenehm. Aber damit muss man einfach umgehen lernen, weil das einfach dazugehört. Ja? Mhm. Das andere ist eher eine philosophische Frage, ob wir es mit der ganzen Globalisierung vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen doll getrieben haben. Grundsätzlich, wir arbeiten auch in anderen Ländern und es ist auch sinnvoll, die Produktion ein bisschen zu diversifizieren. Ob alles, was da gemacht worden ist, sinnvoll ist, das ist nochmal eine ganz andere Frage.
Ja, genau. Es gibt ja eben schon auch die ein oder andere Tendenz, ein bisschen was nach Europa wieder zu holen, um kürzere Wege zu haben. Ich glaube, es ist, was du gerade sagst, mit der Diversifikation der Herstellung oder der Produktion schon nicht ganz doof. Jetzt gibt es aber auch so regulatorische Geschichten. Jetzt ist ja so ein Bereich, in dem ich mich nicht besonders gut auskenne, aber wir haben dieses Arealnetzthema oder überhaupt diese Übertragungsnetzthematik, die gerade gerichtlich nochmal, also erstmal europaseitig und jetzt von Bundesgerichtsebene auch nochmal bestätigt ist, dass man praktisch Netzentgelte doch bezahlen muss, wenn man jetzt irgendwie verschiedene Konstellationen aufbaut, die man aber in der Kalkulation ursprünglich mal eben ohne Netzentgelte gerechnet hat. Trifft sowas auf eure Projekte auch zu? Habt ihr da auch direkt zu tun?
Das ist natürlich, wenn sich das ändert. Also bisher ist es ja so gewesen, man hat ein Anschlussrecht. Mhm. Ein Recht ist ja grundsätzlich erstmal, irgendein anderer muss etwas tun, damit man das, was man selber tut, dort machen kann. Der Ansatz zu sagen, naja, irgendwem gehören sozusagen die Trasse, auf der mein Strom von A nach B kommt, oder irgendjemand gehört die Autobahn, denken ja auch immer viele, die Autobahn kommt irgendwie, aber die wird, ist ja steuerfinanziert, also umlagefinanziert. Insofern ist das mit dem Netz eher eine logische Folge. Mhm. Und man muss ja auch immer sehen, der Ursprungsgedanke war, eine neue Technologie in den Markt zu bringen.
Ja.
Deswegen macht man ja Subventionen. Ja, für, weiß ich nicht, keine Ahnung, zweites Semester BWL lernt man Subventionen, was im Markt bringen. Aber wenn es im Markt ist, dann stellt man in der Regel die Subventionen ab. Dann kommt das Menschliche dazu, wenn man sich einmal an sowas gewöhnt hat, ist natürlich total schick.
Mhm. Ungern darauf verzichten.
Und verzichtet dann natürlich ungern. Ja. Das ist eine Gewohnheitssache. Und sicherlich wird es kommen müssen, dass ansonsten macht es ja auch gar keinen Sinn. Das muss, was man tut, muss wettbewerbsfähig sein. So. Ja. Muss also im Markt mit anderen Stromerzeugungsarten konkurrieren können. Und irgendjemand muss ja auch den Netzausbau bezahlen. Die Höhe der Netzentgelte ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Ja, aber auch da spielen sich ja genehmigungsrechtliche Sachen, wenn natürlich der Übertragungsnetzbetreiber 9 Jahre auf seine Genehmigung wartet, um eine Trasse in Nordbrandenburg zu bauen, die gar nicht so wahnsinnig lang ist, dann kostet das natürlich auch Zeit und Geld, weil er muss 9 Jahre Leute beschäftigen, die dieses Genehmigungsverfahren betreuen. Ja, also insofern spielt eins dann mit dem anderen, aber dass das geändert werden muss und auch sollte, ist sicherlich total richtig.
Ja, okay.
Richtiger Gedanke. Mhm.
Wenn du jetzt so ein, jetzt haben wir ja noch eine relativ frische neue Bundesregierung.
Ja.
Wenn du jetzt einen Wunsch hättest, den du an die Bundesregierung äußern könntest, beziehungsweise die äußern kannst du ihn ja, hören tut es vielleicht auch jemand. Ob der denn in Erfüllung geht, ist eine andere Frage. Aber gibt es einen, wo du sagst, so, das wäre etwas, was ich mir wirklich wünschen würde und was ja für dich die Welt ein bisschen besser macht?
Ich würde mir wünschen, dass man einer das Thema etwas ganzheitlicher denkt und nicht sagt, ich brauche jetzt so viel Gaskraftwerke, dann ist das Problem gelöst. Ja? Oder ich brauche jetzt eine Netzregelung und dann ist das Problem gelöst. Sondern einmal sich die Karte anzugucken, vielleicht auch europaweit zu denken. Mhm. Also Überschussstrom geht auch nach Norwegen in Pumpspeicherkraftwerke, dass der Strom nicht verloren geht und zurück. Dass man mal einmal so denken würde, ja, und nicht in, wir machen jetzt diese Stromtrasse und dann ist das Problem gelöst. Nein, denn also ist wie im Maschinenbau, ich verstärke etwas und dann tritt die Sollbruchstelle ja nur woanders auf. Ja. Und die tritt eben nicht auf, wenn einer mal den Motor, den Antriebsstrang, die Achsen und die Achsaufhängung zusammendenkt und sagt, was braucht es dafür? Also das wäre vielleicht ein Wunsch, dass man nicht so partial denkt, sondern einfach mal sich das System in Ruhe von oben anguckt. Mhm. Und so schwierig ist das auch gar nicht. Man braucht dafür nicht Jahre, um das einmal zu durchblicken.
Ja. Okay. Also wenn jemand eine Frage hat, dann darf ich deine Telefonnummer rausgeben.
Ja, ich
also,
hätte den einen oder anderen sachdienlichen Hinweis sozusagen.
Ja, alles klar. Und wenn wir wieder den Fokus ein bisschen kleiner machen und sagen, jetzt haben wir wieder diese Stadtwerke und die kommunalen Player im Fokus. Wenn du da einen Wunsch hast, was würdest du an die für einen Wunsch richten, beziehungsweise mit was für einem Wunsch können die vielleicht auch auf euch zukommen?
dass vielleicht nicht jeder alles selber machen muss, sondern man sich auf Kompetenzen fokussiert, die man besonders gut kann. Wer mal so ein Management-Training gemacht hat, da ist ja Stärke deine Stärken, weil kommst du viel weiter, als deine Schwächen auszubauen. Mhm. Dass man sich einfach auf das konzentriert, was man besonders gut kann und vielleicht mehr vernetzt arbeitet, in stärkeren Kooperationen denkt auch. Ja? Mhm. Vielleicht kann der eine besonders gut planen, der andere besonders gut errichten. Ja? Vielleicht kann der eine besonders gut die technische Betriebsführung und der andere kann was anderes gut. Mhm. Ich glaube, viele verzetteln sich dadurch, dass sie versuchen, alles zu machen. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg.
Ja, also für so ein Sparring-Gespräch stündest du zur Verfügung, wenn man jetzt sagt, wir haben ja viele kleine Energieversorger, wenn wir jetzt irgendwie, die Zahlen sind ein bisschen unscharf, aber so zwischen 900 und 1000 Stadtwerken ja. in Deutschland, und, glaube ich, über 10.000 Kommunen in Deutschland, die alle irgendwie ja zusammenwirken und die irgendwie Flächen haben und die irgendwie auch Energie verkaufen wollen oder Netze betreiben und so weiter. Und dass da natürlich nicht jeder alles kann, ist vollkommen klar. Aber ich habe auch persönlich nämlich den Eindruck, dass dieses Kooperative auch zwischen Stadtwerken noch zu wenig ausgeprägt ist. Also insofern so ein Gremium oder solche Möglichkeiten der Gesprächsführung, da stündet ihr für zur Verfügung.
Ja, stehen wir auf jeden Fall zur Verfügung. Gibt es ja auch schon Ansätze. Es gibt ja ganz erfolgreiche Stadtwerkkooperationen, die eben sagen, können uns allein den Windpark nicht leisten, lass uns das zusammen machen. Dann sind eben 10 Stadtwerke zusammen. Ich habe früher STEAG mal gearbeitet, die hatten das ja auch im großen Stil, haben dann Stadtwerkkooperationen und haben dann als STEAG sozusagen Windparks eingesammelt. Und dann konnten sich kleine Stadtwerke da mit 5 und 10 und 15% dran beteiligen. Das ist, glaube ich, ein ganz sinnvoller Ansatz, ja, wenn nicht jeder alles versucht, selber zu machen.
Ja, ja Dialog ist ja ist in dem Zusammenhang ein wichtiger Begriff, also sich austauschen, die Akteure und ihre jeweiligen Stärken irgendwie kennenlernen und irgendwie in Kontakt miteinander kommen. Dazu machen wir ja immer einmal im Jahr diesen Stadtwerke Impact Day oder Super Impact Day. Wir machen eine Sommeredition am 3. Juli in Ratingen. Da wollte ich euch auch noch herzlich zu einladen.
Ja, also, vielen Dank.
Wenn es funktioniert, da sind auch ein Haufen Stadtwerke dabei, wo man vielleicht auch schon mal das ein oder andere Gespräch führen kann. Also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da seid. Und natürlich an euch alle da draußen auch, also die ihr hier zugehört, dann geht gerne mal auf die Seite sit.earth. Da findet ihr den Summer Sit und natürlich auch für den Januar 2026. Da haben wir auch schon ein Datum, 28. und 29. Januar findet das wieder in Lübeck statt. Also da haben wir dann die große Winter-Sit-Ausgabe. Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen und unterschiedliche Dinge vorzustellen und vorgestellt zu bekommen. Wenn du jetzt, Thorsten, ein Projekt besonders hervorheben solltest, wo du sagst, das hat auf allen Ebenen Spaß gebracht, also ist auf der einen Seite natürlich super von der Rendite und auf der anderen Seite war der ganze Prozess, dahin zu kommen, irgendwie klasse, muss ja auch noch nicht fertig sein vielleicht, aber gibt es da was, wo du sagen würdest, das war eine Sache, die dir sehr viel Spaß gebracht hat?
Vielleicht sogar was Aktuelles, weil das Vergangenheit ist ja mal so abgeschlossen. Wir sind gerade mit einer Bürgergesellschaft, die auch geplant und auch das Projekt vorangetrieben hat. Die haben selber ein Hybridprojekt aus der Taufe gehoben, spezielles Umspannwerk, einen Batteriespeicher, einem privilegierten PV-Park und einem Windpark, was wir gerade zusammen mit denen vorantreiben und hoffentlich in diesem Jahr alles fertig kriegen mit Genehmigung. Das ist, finde ich, ein sehr gutes Projekt, weil da sind die Bürger mit Land und ohne Land, also nur die Einwohner auch dabei, wir als Unternehmen auch dabei. Und das, finde ich, ist eine total runde Sache.
Ja, kannst du oder magst du sagen, wo das ist? Oder
das ist in Niedersachsen, so viel will ich mal verraten. Die genaue Lokalität lieber nicht. Mhm. Hätte ich fragen müssen, aber das zum Beispiel ist ein sehr gutes Projekt, finde ich, wo eben auch rauskommt, Kommunikation kann wahnsinnig weiterhelfen und Nicht-Kommunikation kann fast alles verhindern.
Ja, okay, ja, genau, wichtiger Punkt. Kommunikation ist ganz, ganz wichtig, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, wenn man sich, weil man ja häufig über die technologische und die regulatorische Ebene spricht und die kommunikative ist da ja, an vielen Stellen, glaube ich, unterschätzt.
Man sollte die Technik, die man da anwendet, schon beherrschen. Das glaube ich gehört dazu. Aber Kommunikation ist einfach, man muss das, was man tut, auch erklären können. Ja, also wenn ich nicht in der Lage bin, das jemandem zu erklären, der damit nicht jeden Tag umgeht und der dann nicht hinterher sagt, ja, der kann das irgendwie, was er da macht und versteht das auch und habe ich alles begriffen und macht für mich Sinn, dann ist man vielleicht auch falsch bei dem, was man tut. Ja.
Ja. Cool. Also vielleicht haben wir ja die Chance, dass wenn alles so funktioniert, wie du oder wie ihr euch das vorstellt mit diesem Projekt, dass wir das dann im Januar hören. Ich werde mal nochmal auf euch zukommen und nochmal fragen, ob ihr Zeit und Lust habt, dann in Lübeck im Januar das Projekt vorzustellen. Ich drücke fest die Daumen, dass das alles funktioniert. Ja, und wenn wir jetzt irgendwie, wir können wahrscheinlich noch 100 Sachen besprechen, aber wir haben dann vielleicht auch Raum für eine Fortsetzung des Ganzen. Es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass du heute Zeit hattest für mich und für uns hier. Und ja, ich hoffe auch, ihr hattet oder du hattest ein bisschen Spaß hier dabei.
Ja, vielen Dank für die Einladung, war sehr nett. Dankeschön.
Prima. Vielen Dank, Thorsten. Und bis, ja, vielleicht bis zum 3. Juli in Ratingen.
Ja, gerne.
Danke. Ciao.